Der junge Robert Koch träumte davon, wovon viele Deutsche im 19. Jahrhundert träumten. Er wollte raus aus Deutschland, hinaus in die Welt. Die meisten seiner Geschwister verwirklichten sich diesen Traum. Sie wanderten nach Uruguay aus, nach Mexiko und in die USA. Warum ist Robert Koch seinen Geschwistern nicht gefolgt? Heide Trölmich ist Archivarin am Robert-Koch-Institut in Berlin. Sie weist auf ein Foto von Kochs erster Ehefrau.
Dass er nicht ausgewandert ist, also da hat auch großen Einfluss seine erste Ehefrau gehabt, die Emmy Fratz. Die wollte das nämlich nicht so gern, dass er auch auswandert. Und das war auch ganz im Sinne von der Mutter, weil die war eh schon traurig, dass viele andere Söhne ausgewandert sind. Und sie hätte es dann auch ungern gesehen, wenn Robert Koch auch noch auswandert.
Ein wichtiges Motiv Robert Kochs, Wissenschaftler zu werden, war eine gewisse Sehnsucht in die Ferne. Robert Koch hat eine Passion für das Reisen gehabt. Er wäre eigentlich gerne reisender Naturforscher geworden, aber aus materiellen Gründen, er musste einen Beruf ergreifen, von dem man auch leben kann, ist er dann Arzt geworden. Aber in dem Moment, wo sich ihm eine Chance bietet, sozusagen reisende Naturforschung mit Bakteriologie zu verbinden, verknüpft er das. Und das tut er im Falle der Cholera.
Christoph Gradmann ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Oslo. Er ist der wohl beste Kenner von Robert Koch. Die Cholera war 1830 zum ersten Mal in Europa aufgetaucht und hatte verheerend gewütet. Seit 1830 war die Welt zusammengerückt, die Schiffe waren schneller geworden. Die Gegenden der Welt, in denen Cholera vorkam, waren nur noch wenige Tagesreisen von Europa entfernt.
1883 bricht eine Cholera-Epidemie aus im Nahen Osten. Und das Kaiserliche Gesundheitsamt ergreift die Chance zu sagen, jetzt werden wir der Welt zeigen, was wir für tolle Bakteriologen haben und wir werden sozusagen den Cholera-Erreger identifizieren. Koch und sein Team reisen also Richtung Ägypten, um die Cholera zu erforschen und sie tun dieses in einer Art Wettrennen mit französischen und britischen Bakteriologen. Die treffen alle in Ägypten ein. Niemandem gelingt es, da zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, weil die Cholera eine schnell verlaufende Seuche ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als alle diese Teams in Ägypten eintreffen, ist die Epidemie im Großen und Ganzen abgeklungen.
Außerdem musste Koch feststellen, dass die Methoden, mit denen er Bakterien züchtete, in Ägypten versagten.
Seine festen Nährböden zum Beispiel sind mit Gelatine hergestellt. Und das hat im ägyptischen Spätsommer die unschöne Eigenschaft, bei an die 40 Grad sich wieder zu verflüssigen. Er hat also keine festen Nährböden mehr und daran lässt sich auch nichts ändern. Robert Koch setzt die Reise dann fort und er reist von Ägypten aus nach Indien, in den Golf von Bengalen, in die Gegend von Kalkutta. Dort ist die Cholera endemisch. Es ist das einzig damals bekannte Endemiegebiet der Cholera. Das heißt, die Cholera tritt dort immer auf. Und es gibt ein Zeitfenster im Winter, so von Mitte Dezember bis Anfang Februar, wo die Temperaturen so kühl sind, dass die Gelatine wieder fest wird. Und in Kalkutta gelingt es dann Robert Koch, aus dem Darm von an Cholera Verstorbenen sozusagen ein Bakterium zu züchten.
In den Geschichtsbüchern steht, Robert Koch habe den Cholera-Erreger entdeckt. Die Sache ist kompliziert. Bereits 1854 hatte der Italiener Filippo Pacini Cholera-Bakterien beschrieben, wurde aber von der Fachwelt ignoriert. Höchstwahrscheinlich hat sogar Koch selbst als junger Arzt bereits 1866 Cholera-Bakterien gesehen. Er untersuchte damals Leichen von Menschen, die nach einer neuen Cholera-Epidemie auch in Deutschland gestorben waren. Koch maß seiner Beobachtung 1866 jedoch noch keine Bedeutung bei. 1884 behauptete Koch dann in Indien, den Erreger entdeckt zu haben, obwohl er nach seinen eigenen Maßstäben den Nachweis nicht geleistet hatte. Es war ihm nicht gelungen, im Experiment Tiere mit Cholera zu infizieren. Wichtiger ist eine andere Beobachtung von Robert Koch. In Indien erkannte er, wie sich Menschen über das Trinkwasser mit Cholera infizierten. Sie hatten Trinkwasser aus Teichen geschöpft, in denen auch die Wäsche von Cholerakranken gewaschen wurde. In Deutschland gab es zwar bereits Klärwerke, aber trotzdem brach 1892 in Hamburg die Cholera aus. Wolfgang Eckert, Professor für Medizingeschichte an der Universität Heidelberg.
Es gab auch in Hamburg Klärwerke und Filtrierwerke. Zum Teil hat man aber in Hamburg die Effekte des Tidenhubs nicht mit einkalkuliert. In Hamburg nützt es wenig, das Wasser oberhalb der Stellen zu entnehmen, in die die Fäkalien eingeleitet werden in den Fluss. Wenn Sie nämlich in stündlichen Abständen damit rechnen müssen, dass die Flut sozusagen die Schmutzwässer wieder in die Stadt hineindrückt, dann nützen die Filtrieranlagen nichts. Das muss also sowohl die Sandfiltrieranlagen einbauen, als auch die Filtrieranlagen an die richtige Stelle setzen. Das heißt, in einen Bereich setzen, der nicht mehr beeinträchtigt wird durch Ebbe und Flut, um die Fäkalien nicht wieder erneut in das Trinkwasser zu bekommen.
Robert Koch wurde wegen der Choleraepidemie 1892 nach Hamburg geholt und konnte die Ursache aufklären. Beim Anblick der Armenviertel äußerte er seinen berühmten Satz: Ich vergesse, dass ich in Europa bin. Eine Krankheit wie die Cholera empfinden wir heute als reine Tropenkrankheit. Auch Malaria, von den Deutschen Wechselfieber genannt, gab es noch in Deutschland, auch wenn sie zu Kochs Zeiten bereits stark zurückgedrängt worden war. Aber das Deutsche Reich war neuerdings Kolonialmacht geworden. Und da störte die Malaria bei der Ausbeutung der Kolonien doch sehr.
Man kann sich das heute gar nicht mehr dramatisch genug vorstellen. Also da sind bei den Missionaren etwa in den 90er Jahren 10 Missionare ausgesandt worden, von denen 8 nach 6 Wochen tot waren. Also ein ganz massives Erkrankungsproblem. Koch versucht dann, diesem Malaria-Problem auf die Spur zu kommen, und er tut es in einer deutschen Kolonie, in der die Malaria-Dramatik am ausgeprägtesten war. Und das ist nicht in Afrika gewesen, sondern das war in Deutsch-Neuguinea.
Da studiert er auf Neuguinea die Frage, wann tritt eigentlich eine Malaria-Epidemie auf und wie sind die Infektionen verteilt in der Bevölkerung. Und da fällt ihm etwas auf. Und zwar, dass es sehr viel mehr Fälle gibt bei Kindern als bei Erwachsenen und dass es ungefähr so viel Malaria wie bei den Kindern gibt bei Menschen, die frisch ins Land gekommen sind, zum Beispiel Leiharbeitern aus China. Daraufhin kommt er zu der Überlegung, dass die Erwachsenen durchaus auch infiziert sind, aber sie sind immun, sie haben die Krankheit überstanden, sie tragen den Erreger noch in sich und sie können ihn weitergeben. Und eine Epidemie bricht immer dann aus, wenn eine genügend große Anzahl von empfänglichen Individuen versammelt ist. Zum Beispiel genügend Kinder geboren sind oder genügend Einwanderer nach Neuguinea gekommen sind.
In Neuguinea erkannte Koch, dass die Vorstellungen, die er sich bis dahin von den Infektionskrankheiten gemacht hatte, vielleicht doch etwas zu einfach waren. Als Bakteriologe hatte Koch geglaubt, dass es ausreicht, von einem Krankheitserreger befallen zu werden, um krank zu werden. Eine Seuche war in diesem Verständnis notwendigerweise mit der Invasion eines Krankheitserregers von außen verbunden. In Neuguinea wurde Koch zum Epidemiologen. Im Falle der Malaria war hier der Krankheitserreger längst im Land. Krank wurden aber die fremden Kolonialherren aus Deutschland. Das hatte eine problematische Konsequenz. Verdächtig waren nicht mehr die Kranken, sondern die gesunden Überträger der Krankheit, sagt Christoph Gradmann.
Die Bakteriologie, die also in den ersten 15 Jahren ihres Bestehens Mikroben gejagt hat, jagt jetzt neben den Mikroben auch Menschen. Robert Koch macht den Vorschlag, Reihenuntersuchungen durchzuführen und diejenigen zu finden, die gesunde Überträger der Malaria sind, und diese dann, ob freiwillig oder unfreiwillig, mit Chinin zu behandeln, um den Prozess der Weitergabe des Infektionsstoffes in der Bevölkerung zu unterbrechen. Es kommt hier nur in Ansätzen zur Ausführung solcher Pläne. Das hat zum einen mit den Kosten zu tun, zum anderen damit zu tun, dass die neuguineische Natur sich nicht in der Art und Weise beobachten und kontrollieren lassen, wie Robert Koch das für erforderlich halten würde.
In Neuguinea waren der Kolonialverwaltung Kochs Pläne zu teuer. Aber in Deutschland bereitete das Militär den nächsten Krieg gegen Frankreich vor. Seuchen waren bis dahin ein steter Begleiter von Kriegszügen gewesen. Und eine Kriegsseuche, die das Militär besonders fürchtete, war der Typhus.
Robert Koch sucht um die Jahrhundertwende nach einem Partner, mit dem er die in Afrika entwickelten, epidemiologisch inspirierten Kontrollmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten umsetzen kann. Er möchte sozusagen einen Feldversuch machen, nämlich solche gesunden Überträger einer Infektionskrankheit zu identifizieren und damit das Auftreten neuer Epidemien zu verhindern. Das gewählte Beispiel der Krankheit ist der Typhus, wo es solche sogenannten Dauerausscheider gibt, die spielen eine große Bedeutung für die Verbreitung der Krankheit. Und der institutionelle Partner ist das preußische Militär. Die haben sozusagen die finanziellen und institutionellen Ressourcen, um einen groß angelegten Feldversuch zu ermöglichen. Der Vorteil für das Militär dabei ist, dass sie das nicht an irgendeiner Stelle machen, auf einem Truppenübungsplatz im Nirgendwo, sondern sie machen es in Gebieten entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches. Ausgehend von der Überlegung, dass ein paar Dauerausscheider des Typhus irgendwo im Hunsrück kein großes Problem darstellen, aber in dem Moment, wo man auf denselben Ort eine Armee von mehreren Millionen Menschen stellt, kommt es zu einer Epidemie, sehr wahrscheinlich.
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurden die Gebiete entlang der Westgrenze des Deutschen Reichs systematisch typhusfrei gemacht. Ins Visier gerieten dabei gesunde Menschen, die aber Dauerausscheider von Typhusbakterien waren. Und 1914 marschierte dann in den typhusfrei gemachten Räumen das deutsche Heer auf. Dass Typhus im Ersten Weltkrieg keine große Rolle gespielt hat, lag aber wahrscheinlich an den eilig vorgenommenen Typhusimpfungen. Gegen Infektionskrankheiten gab es bis dahin so gut wie keine Medikamente. Chinin gegen Malaria war die große Ausnahme. Robert Koch hatte 1890 ein Debakel erlebt, als er versuchte, Tuberkulose mit seiner Erfindung Tuberkulin zu bekämpfen. Am Ende starben zahlreiche Patienten. Bei anderen wurde eine leicht verlaufende Tuberkulose erst richtig aktiviert. Auf Arzneimittelversuche an Menschen reagierte die deutsche Öffentlichkeit inzwischen allergisch. Deswegen wich Robert Koch auch hierfür in die Kolonien aus, sagt Wolfgang Eckert.
Eine Krankheit, die für die Kolonien, und darum ging es bei kolonialen Infektionskrankheiten, eine dramatische ökonomische Bedrohung darstellte, war die Schlafkrankheit. Die Schlafkrankheitsproblematik gab es sowohl in den westafrikanischen Kolonien als auch in den ostafrikanischen Kolonien bzw. in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Und Robert Koch bereist auch Ostafrika mehrmals und im Zusammenhang mit der Schlafkrankheit ist es vor allen Dingen seine Reise, die er dorthin 1906 unternimmt.
Der Robert-Koch-Schüler Paul Ehrlich versorgte seinen Lehrer mit zahlreichen Substanzen, die er in den Tropen an Menschen testen lassen wollte. Besonders konzentrierte sich Robert Koch dabei auf ein Medikament namens Atoxyl. Atoxyl war eine Arsenverbindung, die im Reagenzglas Syphilisbakterien töten konnte. Und weil Syphilisbakterien äußerlich so ähnlich aussehen wie die einzelligen Erreger der Schlafkrankheit, hielt Koch Atoxyl für aussichtsreich.
Es kommt bei Atoxyl, wie bei fast allen Präparaten, in denen Arsen enthalten ist, ganz leicht zu einer Überdosierung. Robert Koch hat auch sehr präzise Vorschläge gemacht, wie dieses Atoxyl einzusetzen ist, damit es nicht zu solchen Überdosierungen kommt. Aber er hat natürlich solche Überdosierungen gesehen. Fatalerweise führen Überdosierungen mit Arsenpräparaten zu schwersten Nervenschädigungen, wobei der größte Nerv des menschlichen Organismus, nämlich der Sehnerv, der dickste Nerv, am ehesten angegriffen wird. Das heißt, es kommt zu irreversiblen Erblindungen unter der Therapie in dieser frühen Phase mit diesen Präparaten. Solche Fälle hat Robert Koch gesehen. Auch Fälle, in denen nicht mehr klar zu entscheiden war, ob Patienten an einer Überdosierung des Atoxyls oder an der Grundkrankheit gestorben waren.
Robert Koch braucht eine Weile, um herauszubekommen, dass das Atoxyl als Medikament nicht funktioniert. Was er dann macht, ist interessant. Er ist sich nach ein paar Monaten der Anwendung, nach anfänglicher Euphorie, dann doch sicher, dass das Atoxyl zumindest Schwerkranke garantiert nicht heilt. Jetzt würde man erwarten, gut, dann lassen wir die Medizin wahrscheinlich fallen und machen irgendwas anderes. Tatsächlich aber wählt er den entgegengesetzte Strategie und empfiehlt eine Reihenuntersuchung der in Deutsch-Ostafrika Lebenden und Massenbehandlungen mit Atoxyl, Internierung, Zwangsbehandlung mit Atoxyl.
Die Idee dahinter? Das Medikament Atoxyl bewirkte, dass die Erreger nicht mehr im Blutkreislauf der Patienten zirkulierten. Die Fliegen, die die Schlafkrankheit übertrugen, konnten also keine Erreger mehr aufnehmen, wenn sie Schlafkranke bissen. Es war ein äußerst problematisches Konzept. Die Kranken sollten mit einem Medikament behandelt werden, das ihnen persönlich nichts nutzte und sie schlimmstenfalls erblinden ließ. Profitieren sollte die Bevölkerung insgesamt. Am Ende stand natürlich der Profit der Kolonialherren, die ihre Kolonie ohne Krankheiten besser ausbeuten konnten.
Deswegen empfiehlt Robert Koch die massenhafte Anwendung des Atoxyls, um sozusagen die Ausbreitung der Krankheit in der Bevölkerung zu stoppen, wohl wissend, dass es dem einzelnen Kranken nicht nützen wird.
Auch das war Robert Koch. Ein Arzt, der sich willig in ein Netz aus kolonialen und militärischen Interessen einspannen ließ. Persönlich zahlte er dafür einen hohen Preis, denn er erkrankte bei seiner Arbeit mehrfach an Tropenkrankheiten, darunter auch Malaria. Zum Schluss machte er einen vorzeitig gealterten Eindruck. Robert Koch starb im Alter von 66 Jahren am 27. Mai 1910 bei einem Kuraufenthalt in Baden-Baden.